What the heck?
What the heck is?
What the heck is
happening?
What the heck is happening?
Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Die österreichische Bundesregierung hat einen brandneuen AI-Beirat, der sie in allen Fragen rund um die künstliche Intelligenz unterstützen soll. Vorsitzender des Gremiums wurde Horst Bischof, der Rektor der Technischen Universität Graz. Und seine Stellvertreterin ist die den Trending Topics-Hörerinnen bestens bekannte Jeanette Gorzala, die unter anderem Chief Policy Officer bei AI Austria ist. Und Sie beide heiße ich heute herzlich willkommen im Podcast.
Aber zuerst gibt es noch eine kurze Werbepause. Okay, also das ist eine absolute Weltneuigkeit. Es gibt ab sofort ein Auto, in dem der weltberühmte AI-Chatbot ChatGPT mit an Bord ist. Denn im Hightech-Cockpit des brandneuen VW Passat ist der KI-Assistent fix integriert, ermöglicht die Steuerung vieler Fahrzeugfunktionen und beantwortet gezielt Fragen zu allen erdenklichen Gebieten. Aber nicht nur das macht den neuen VW Passat zum perfekten Begleiter auf Businessfahrten. Die AirCare Climatronic sorgt für die ideale Temperatur für alle Mitfahrerinnen. Der Parkassistent schnappt sich auch die engsten Parklücken und die beheizbaren Vordersitze inklusive Massagefunktion in Serie machen lange Dienstfahrten mit personalisierbaren Massageprogrammen fast schon zum Wellnessurlaub. Der VW Passat definiert die Business-Klasse neu. Alle Infos unter volkswagen.at/Passat. So, und jetzt ist es soweit. Jetzt heiße ich recht herzlich willkommen im Podcast Horst Bischof und Jeanette Gorzala vom AI-Beirat. Herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Tag.
Vielen Dank für die Einladung, Jakob. Schön, wieder hier zu sein.
Ja, sehr gerne. 2023, 2024 war ja das Thema AI omnipräsent, kann man durchaus sagen. Trotzdem die Frage, warum braucht die Bundesregierung nun einen AI-Beirat? Ist das letztendlich die Antwort auf die Entwicklungen rund um ChatGPT?
Naja, wenn man sich so anschaut, würde man das vermuten, wobei wahrscheinlich hätte die Bundesregierung schon früher einen AI-Beirat gebraucht, weil die Entwicklungen sind ja nicht ganz neu, sondern nur in letzter Zeit unheimlich beschleunigt und in die Breite gegangen. Ich bin aber froh, dass die Bundesregierung sich einen AI-Beirat gegeben hat und sich Expertise von außen holt, von Expertinnen und Experten, die wirklich Bescheid wissen über dieses Thema und sich auch beraten lässt. Also insofern betrachte ich diese Entwicklung als sehr positiv.
Alles klar. Und dieser Beirat besteht, glaube ich, aus 11 Mitgliedern. Wie funktioniert das? Wen konkret beratet ihr? Wie funktioniert es? Bildet ihr euch eine Meinung, eine Position und übermittelt das dann dem Bundeskanzler? Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen?
Naja, der Beirat hat sich erst konstituiert. Das heißt, unser Modus operandi wird sich erst so im Laufe der Zeit einspielen. Aber die Aufgabe des Beirates ist es, alle, wie es so schön heißt, Mitglieder der Bundesregierung, die mit AI-Agenten befasst sind, zu beraten, sowie die RTR, also die Medienbehörde. Für die sind wir auch Ansprechpartner. Und das beinhaltet sowohl technische Fragen, aber natürlich auch ethische und gesellschaftliche Aspekte, die wir beraten. Wie gesagt, der Modus operandi wird sich erst im Laufe der Zeit herausstellen. Aber ich gehe davon aus, dass wir einerseits konkrete Fragen kriegen, wie zum Beispiel jetzt bekommen wir vor kurzem die Ausgestaltung des Europäischen AI-Acts übermittelt und werden uns dazu eine Meinung bilden. Oder es steht auch an, der Update der AI-Strategie für Österreich, da werden wir natürlich unsere Meinung einbringen. Und ich gehe davon aus, dass es dort und da die ein oder andere Frage gibt, die an uns herangetragen wird, auf die wir dann reagieren. Wir haben uns jetzt einmal vorgenommen, dass wir uns zumindest 4-mal im Jahr treffen. Ich gehe davon aus, dass es in der Anfangszeit wahrscheinlich sogar ein bisschen öfter sein wird, weil man ja sich einerseits finden muss, auch in eine Arbeitsweise entwickeln muss und sich das dann im Laufe der Zeit einspielen wird.
Mhm. Alles klar. Also es gibt natürlich ganz, ganz große, wichtige Fragen rund um KI. Was sind, denkt ihr, die großen ersten Fragestellungen, denen ihr euch widmen müsst, beziehungsweise habt ihr für euch selber im Beirat schon ein Ziel definiert, was ihr zum Beispiel 2024 erreichen wollt?
Ja, die ersten beiden großen Fragestellungen habe ich eh schon angedeutet. Das ist auf der einen Seite natürlich der EU-Act und wie sich Österreich dazu positioniert, die nationalen Umsetzungen, die ja dann gefordert sind, und die AI-Strategie für Österreich, die wird uns sicher beschäftigen. Ich glaube, wenn wir die beiden Punkte gut in dem Jahr erledigen haben, sind wir eh fleißig.
Ja, das sind eh schon zwei ganz große Arbeitsaufgaben, würde ich auch meinen. Herr Bischof, Sie sind ja schon, kann man sagen, Jahrzehnte in dem Thema unterwegs. Seit 2001 Professor für Computer Vision am Institut für maschinelles Sehen und Darstellen an der TU Graz. Davor habe ich vorher gerade gelernt, auch an der TU Wien in dem Bereich tätig. Wenn Sie sich 2024 anschauen, was OpenAI mit diesem neuen Video-AI-Modell Sora da auf den Markt bringt, fasziniert Sie das oder verengt Sie das sogar, wie gut diese Videos mittlerweile gemacht werden können?
Als Techniker fasziniert es mich, wie gut die Qualität mittlerweile ist. Hätte man mich, sage ich jetzt einmal, vor 5 Jahren, 7 Jahren gefragt, ob diese Qualität möglich ist, hätte ich es verneint. So viel zu Expertenrat. Aber die Geschwindigkeit ist natürlich unbeschreibliche. Als Techniker ist es einfach faszinierend zu sehen, was geht, obwohl, wenn ich mir so anschaue, von den Algorithmen her, die wir vor 10 Jahren, vor 15 Jahren erforscht haben, hat sich ja so wahnsinnig viel nichts geändert. Wir hatten damals schon gesagt, naja, diese generativen Modelle sind viel, viel besser als die diskriminativen. Allerdings konnten wir es damals einfach nicht errechnen. Wir hatten nicht die genügend Daten, um sie zu trainieren. Also von dem her ist es schon faszinierend zu sehen, welche Geschwindigkeit und welche Beschleunigung das es hier in dem Thema gibt. Als, sage ich einmal, Bürger, User, verengt es mich ein bisschen, weil natürlich damit gewisser Manipulation Tür und Tor geöffnet wird. Ich habe jetzt gerade vor kurzem von mir anlässlich einer Eröffnung einer Tagung mit vielen Nationen einen kleinen Avatar von mir erzeugen lassen, wo ich 2 Minuten bei uns im Studio gestanden bin. Und ich kann jetzt perfekt Schwedisch, perfekt Finnisch, ohne das jemals gesprochen zu haben. Und mich haben sogar Teilnehmer dieser Tagung gesagt, mein Portugiesisch hat einen sonderbaren brasilianischen Einschlag. Ich habe dann darauf gesagt, naja, ich hatte mal eine brasilianische Freundin. Das sieht man selbst, Personen, die mich kennen, können das nicht mehr unterscheiden, das Video von einer Live-Aufnahme selbst in einer englischen Sprache. Und damit öffnet es natürlich Tür und Tor.
Absolut. Ja. Jeanette, du warst ja schon mehrmals bei uns im Podcast. Wir haben meistens über den AI-Act gesprochen und über Open Source. Was ist aus deiner Sicht so der Status quo diesbezüglich? Der AI-Act ist ja, sage ich, nach wie vor immer noch umstritten. Ich glaube, es gibt immer noch Vorbehalte, vor allem seitens der Industrie in Deutschland, Frankreich, die meinen, das sind zu strenge Regeln, das wird die Innovation in Europa hemmen. Man wird nicht mehr mithalten können mit den eh schon sehr weit vorne liegenden US-Firmen. Was ist da aktuell so der Status quo?
Ja, danke, dass du das ansprichst. Gerade auch das Thema Open Source, das natürlich ein ziemlich umkämpftes war, weil man natürlich in Europa gerade bei Open Source viele Chancen im europäischen Markt sieht. Wir haben, ich glaube, in der Vergangenheit darüber gesprochen, was ist nun der Status quo der Regelung für Open Source im AI-Act? Und das betrifft vor allem diese großen KI-Modelle, wo nämlich die ganzen LLMs und GenAI hineinfällt. Schlussendlich ist herausgekommen ein 2-Stufen-Approach, nämlich Stufe 1 für, ich würde mal sagen, Standard oder normale General-Purpose-AI-Models, hier Dokumentationspflichten, Pflichten zur Teilung von Informationen entlang der Lieferkette, eine Copyright-Policy und die Achtung natürlich von Rechtsvorbehalten und die Veröffentlichung einer Content-Summary an Trainingsdaten. Und wenn man sich das anschaut, ist das etwas, was jetzt dem Open-Source-Gedanken ja was Inhärentes ist, nämlich Dokumentation und Informationsveröffentlichung und Transparenz. Die 2. Stufe sind die General-Purpose-AI-Models mit systemischen Risiken, die dann natürlich on top mehr Pflichten haben, wie Red Teaming, also dieses Adversarial Testing dieser Modelle, Cyber-Risiken, einfach Vorkehrungen hier zu treffen und andere Risikomitigierungsmaßnahmen und Reporting an das AI-Office. wo ist jetzt Open Source in diesem Zwei-Tier-Approach? Open Source grundsätzlich ist ausgenommen von all diesen Verpflichtungen, wenn es jetzt kein Modell mit systemischen Risiken ist und wenn es kein Modell ist, das für Hochrisiko-KI-Wendungen, Anwendungen abzielt. Das heißt, es gibt eigentlich eine großzügige Ausnahme für Open Source. Das Einzige, wo Open Source Modelle nicht ausgenommen sind, sind die Copyright Policy und das Veröffentlichen der Trainings Content Summary, was ich auch hier nicht wirklich als einen Stolperstein sehe. Das heißt, ich glaube, der AI Act ist jetzt für die Open Source Industrie eigentlich gar nicht hinderlich, sondern hilft eigentlich auch, dem sogenannten Open Washing vorzubeugen, weil bis zum Act, und der AI Act definiert genau, was Open Source heißt, haben sich viele als offen oder open bezeichnet und waren es gar nicht. Ich glaube, wir kennen sehr prominente Beispiele.
Absolut.
Genau. Und der AI Act ist, glaube ich, hier sogar förderlich für die Open Source Industrie.
Mhm. Okay, spannende Sichtweise. Jetzt habt ihr, seid ihr natürlich tief drinnen im Thema AI Act, auch AI-Strategie für Österreich. Ihr werdet wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten mit ganz vielen Fragen konfrontiert werden. Ich habe mir jetzt auch ein paar zusammengeschrieben, würde mich eure Position interessieren. Ich würde sagen, wir gehen es einmal ganz durch. Generell, AI ist ein sehr, sehr breites Gebiet. Es gibt tausende Fachbegriffe. Man kann ganz viel lernen. Was ist eure Meinung? Soll es ein eigenes Schulfach für AI geben einmal?
Also ich wäre schon sehr glücklich, würde es ausreichende Informatikausbildung in den Schulen geben. Und im Rahmen dieser Informatikausbildung könnte man auch AI und unterrichten. Also Österreich hinkt da wirklich hinterher und das stört mich als Informatiker sehr, weil wir vielen unserer jungen Leuten einfach Chancen nehmen, sich rechtzeitig mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Also lieber Informatik und dann erst AI.
Okay, ich frage es nämlich deswegen, weil viele ja mittlerweile auch sagen, die AI-Modelle, die können selber schon so gut programmieren. Auch in Österreich gibt es ein Startup, was heißt Magic Dev, und die entwickeln ein AI-Modell, was einen Programmierer nicht nur helfen, sondern komplett ersetzen soll. Deswegen stellt sich ja die Frage für junge Leute heute, soll ich überhaupt noch programmieren lernen, weil vielleicht ist das in 10 Jahren sowieso schon eine brotlose Kunst. Wie sehen Sie das?
Naja, also ich gebe schon recht, dass das diese Modelle Programmierer unheimlich beschleunigen. Also Microsoft gibt es die Studie, die einen Faktor 2 für sehr geschulte Programmierer ausweist. Das heißt, unheimliche Produktivitätssteigerung, toll. Aber Informatik ist ja ein bisschen mehr als nur Programmieren. Informatik heißt ja auch, verwende hier gern diesen englischen Begriff, Computational Thinking. Also wie denken wir algorithmisch, wie gehen wir algorithmisch an Problemstellungen heran? Und die sind ja abseits der Informatik auch sehr nützlich. Wie strukturiere ich Probleme? Wie gehe ich mit großen, komplexen Systemen um? Also insofern ist Programmieren ja nur ein kleiner Teil dessen, was Informatik ausmacht.
Okay, also kein Ersatz für Developer.
Genau. Ja. Also ich sage immer früher, bevor ich Rektor wurde, bin ich ja erstsemestrigen Vorlesungen und habe Einführungen in Informatik gehalten. Und ich habe immer gesagt, Informatiker muss programmieren können, wie halt ein Mathematiker einen Bleistift bedienen. Das ist halt unsere Sprache, mit der wir uns ausdrücken. Aber Informatik ist viel mehr als Programmieren.
Mhm. Absolut. Eine Frage oder ein Wunsch, den wahrscheinlich viele Schülerinnen, Studierende haben, ist, die würden wahrscheinlich am liebsten bei Prüfungen ChatGPT und Co. einsetzen. Ich glaube, international gibt es sogar schon ein paar Beispiele, wo das ermöglicht wurde. Wie sehen Sie das? Soll das in Österreich auch mal möglich sein? Ich hänge mich jetzt nicht auf ChatGPT, aber auf vergleichbare AI-Chatbots. Wäre das eine Sache, die man sagt, ja, eigentlich gehört das später zum Arbeitsalltag dazu, dass man sowas nebenbei laufen hat. Warum nicht auch bei Prüfungen?
Nein, ich würde es jetzt direkt bei Prüfungen nicht einsetzen wollen, aber natürlich für studentische Arbeiten auf jeden Fall. Wir sind jetzt kürzlich, wir haben jetzt erst TU Graz auch Regelungen erlassen, wie unsere Studierenden mit diesen Methoden umgehen sollen. Eine sehr großzügige Regelung, die im Wesentlichen heißt, weiß es aus, wenn du es verwendest. außer es ist explizit verboten für, wo der Lehrveranstaltungsleiter das explizit verbietet, was ich aber momentan nicht sehe. Dann sind Professoren zu mir gekommen und gesagt, bah, ich kann jetzt diese Seminararbeit zum Thema X nicht mehr vergeben. Sage ich, natürlich kannst du die vergeben. Du formulierst einfach die Themenstellung um, verwende ChatGPT, um für das Thema X eine Seminararbeit zu schreiben, finde die Fehler und suche Verbesserungen. Das ist, glaube ich, die Arbeitsweise, die wir unseren Studierenden beibringen müssen. Verwende diese Tools, schau, wo du sie verbessern kannst, sei aware, dass diese Dinge sehr viele Fehler machen, und finde diese und verbessere sie. Also das ist, glaube ich, der Zugang, den wir unseren jungen Leuten beibringen müssen.
Mhm, absolut. Wahrscheinlich ist das sogar die schwere Aufgabe, die Fehler zu finden, als einfach nur eine Seminararbeit zu schreiben. Also vielleicht wird es ja gar nicht leichter.
Es wird sogar, sicher sogar schwerer, ja, weil da muss ich mich wirklich mit dem Thema beschäftigen.
Absolut. Beim Videothema waren wir vorher schon. Jetzt gibt es natürlich ganz viele Medienunternehmen, die den Einsatz von AI schon begonnen haben, zumindest überlegen. Was denken Sie, sollten TV-Sender, wenn sie AI-generierte Videos zum Beispiel im Nachrichtenbereich verwenden dürfen, sollen die das dürfen? Sollen sie es wenigstens kennzeichnen? Was wäre Ihre Herangehensweise?
Also dürfen sollten sie es auf jeden Fall, aber auf jeden Fall auch kennzeichnen. Wie man auch jetzt schon kennzeichnet, wenn ich, weiß ich, ein Medium von Reuters übernehme oder von anderen Agenturen, steht ja auch dabei, von wem ich es übernehme, und dann schreibe ich halt dazu, das ist halt Sora oder was auch immer.
Okay. Ähnliche Fragen stellt man sich auch im Rechtsbereich. Sollen AI-Systeme Gesetzestexte oder Verträge schreiben dürfen?
Dürfen. Also die Tools sind ja im Einsatz, und ich glaube, wir alle experimentieren mit diesen Tools und lassen uns Textvorschläge generieren und arbeiten mit diesen Tools. Der Unterschied ist halt tatsächlich, wenn es darum geht, rechtlich verbindliche Verträge zu gestalten, gerade in dieser Spezialmaterie oder eigentlich in jeder Spezialmaterie. Wir können jetzt Recht hernehmen, wir können aber auch Medizin und Finanzen hernehmen. Gerade da gibt es nämlich Lücken, weil diese Tools sehr allgemein sind. Die sind auf Faktor dem ganzen Trainingscontent des Internets trainiert, haben aber sehr wenig Spezialwissen. Das heißt, da wäre ich dann extrem vorsichtig, gerade im Rechtsbereich, weil wir haben unterschiedliche Rechtsordnungen überall auf der Welt, und es geht ja dann darum, diesen Vertrag dann zu verstehen. Das ist der erste Punkt. Und zweitens, dass die Klauseln, die mir wichtig sind, dann auch rechtlich bindend und durchsetzbar sind. Das heißt, gerade da, glaube ich, wird es durchaus noch Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen brauchen, um Sachen quasi schneller zu machen. Natürlich sollten wir das einsetzen dürfen, aber eben mit den Schranken, die unseren Beruf dann aber auch betreffen, wie Vertraulichkeit, Verschwiegenheitspflicht gegenüber unseren Mandanten. Da ist immer ganz wichtig, wo laufen diese Daten hin und wie können wir das standeskonform gestalten für unsere Mandanten und Mandantinnen.
Und ich glaube, zum Schluss ist bei all diesen Themen natürlich ganz wichtig, wer übernimmt die Letztverantwortung. Also wie ich zu einem Text komme oder wie ich zu einem Vertrag komme, ist eine Sache, aber wer steht dafür gerade? Selbe ist beim Medizinthema. Natürlich sind diese Systeme toll im Finden von, jetzt sage ich einmal, Krebszellen und dergleichen, aber wer übernimmt die Letztverantwortung und macht dann die Diagnose? Und da bin ich halt schon sehr stark der Meinung, das muss der Mensch sein, wissend aber natürlich, dass es schwierig wird, je besser diese Systeme werden. Nehme ich dann als Mensch die Abkürzung und sage einfach, ja, ich bestätige, dass das richtig ist, versus ich schaue es mir doch noch einmal an, gerade die schwierigen Fälle. Also da gibt es dann sehr viel Graubereich, aber ich glaube, zum Schluss ist es wirklich die Frage der Verantwortung.
Zwei Probleme, nämlich das eine ist natürlich, diese Systeme sind natürlich, sehen viel mehr, können viel mehr Daten verarbeiten, haben vielleicht sogar eine erstaunliche Genauigkeitstrefferquote. Natürlich soll man diese Systeme dann einsetzen, aber natürlich das andere Problem der Over-Reliance, nicht, wenn das System die letzten 20 Mal richtig gelegen ist, dass ich mich als Mensch zu sehr auf diese Systeme verlasse und nicht mehr genau überprüfe und nachforsche, kann denn das überhaupt sein? Weil das System war die letzten 20 Male 3 Monate richtig, warum soll es nämlich jetzt nicht richtig sein? Das heißt, da aber auch immer wieder das parallele Mitdenken von, diese Systeme haben natürlich Limitationen, und dann die Zurückführung zur menschlichen Verantwortung, wie du gesagt hast.
Ja. Aktuell sind ja diese AI-Systeme ja ganz stark darauf ausgelegt, Co-Pilots zu sein. Die unterstützen halt in bestimmten Jobs bei Einzelaufgaben. Jetzt gibt es aber schon einige Unternehmen, Klarna, ein Fintech aus Schweden zum Beispiel, ist schon dabei, hunderte Jobs abzubauen, was ich sagen, im Kundensupport, also wenn die Leute in der App schreiben, wo ist meine Lieferung, übernimmt das dort schon ChatGPT. Und jetzt die Anschlussfrage, sollte man langfristig, weil schon viele vor Arbeitsplatzverlust Angst haben, sollte man eigentlich AI-Systeme, die komplette Jobs ersetzen können, muss man die mittelfristig verbieten?
Also Verbote haben noch nie wirklich etwas bewirkt. Das ist dieselbe Frage, könnte ich stellen, muss ich Roboter verbieten, weil ich damit Fabriken automatisieren kann. Es werden neue Jobs entstehen. Also ich denke nur kürzlich, Prompt-Designer ist ein gut bezahlter Job mittlerweile. Vor 3 Jahren hätte man gefragt, was ist das? Also insofern muss man da schon die Kirche im Dorf lassen. Die Dinge werden Produktivitätssteigerung bringen in vielen Bereichen. Ich habe vorher das Beispiel Programmierung genannt. Faktor 2 schneller beim Programmieren. Wir haben einen unheimlichen Programmierermangel. Vielleicht können wir den jetzt endlich einmal beheben. Also insofern bin ich gegen Verbote.
Okay. Was auch viele derzeit beschäftigt, ist diese Partnerschaft zwischen Microsoft und OpenAI. Das sind ja aktuell zumindest noch die ganz großen Platzhirsche am Gen-AI-Markt, haben wahrscheinlich gefühlt, geschätzt, mehr als 50% Marktanteil gemeinsam. Ist das etwas, was man aus Wettbewerbssicht sich anschauen sollte oder sogar muss?
Ja, und wir haben ja auch gesehen, der jüngste Deal mit dem European Frontrunner Mistral, nicht? War de facto ein kleines, glaube ich, 15 Millionen Investment, gemessen an der letzten Bewertung Mistral unter 1%, wenn man das in eine Beteiligung umrechnen wollen würde. Und das hat massive Irritationen in den Medien erzeugt. Und die Europäische Kommission hat ja schon angekündigt, die Partnerschaft mit OpenAI und Microsoft aus wettbewerbsrechtlicher Sicht zu untersuchen. Und natürlich dieser neueste Deal wird hier natürlich die Befürchtungen noch weiterhin befeuern, weil wir sehen ja aktuell ein Oligopol, nicht ein paar große Player beherrschen den Markt. Und natürlich ist das etwas, das man sich genau anschauen muss aus wettbewerbsrechtlicher Sicht, nämlich auch vor dem Hintergrund dieser marktbeherrschenden Stellung und eines allfälligen Missbrauchs auch von solchen Stellungen, die dann zum Nachteil eigentlich der Nutzer und Nutzerinnen führen.
Was ich da auch noch, was mir auch Sorgen macht, ist natürlich, jetzt sage ich einmal die wettbewerbsrechtliche Sicht, die sie Jeanette jetzt gerade dargestellt hat, aber auch die Forschungssicht macht mir zusehends Sorgen. Nicht einmal große Universitäten wie ein Stanford, MIT und dergleichen haben die Rechenressourcen, um hier nur annähernd mitzuhalten. Das heißt, wir sind teilweise von den Entwicklungen in der Forschung abgeschnitten. Was dazu kommt, dass die besten Forschenden mit Geld zugeschüttet werden, wirklich zugeschüttet und damit abgeworben werden. Das heißt, die Frage ist, wer bildet dann unseren Nachwuchs aus? Also das sind sehr bedenkliche Entwicklungen, die man sehr genau beobachten muss. Und hier brauchen wir entsprechende Regelungen, auch teilweise sogar als Selbstschutz für diese großen Konzerne, weil sie sich damit ja eigentlich selber das Boot abgraben.
Das passt super zu meiner nächsten Frage, die ich mir notiert habe, und zwar eben, weil es diese Oligopolbildung gibt. Also am Ende kann man ja ein bisschen verkürzt sagen, die AIs, die laufen derzeit in den Rechenzentren von Google, Amazon, Microsoft und Meta und vielleicht Apple. Aus österreichischer Sicht sollte hierzulande ein eigener GPU-Cluster aufgebaut werden, den österreichische Firmen nutzen können, damit sie eben nicht in die Clouds der wenigen US-Anbieter rein müssen, wenn sie mit AI arbeiten wollen?
Ja, unbedingt. Wir sind ja auch dabei, zumindest im akademischen Bereich, mit Musica gibt es jetzt erste Ansätze, hier das aufzubauen. Da hat ja auch das Wissenschaftsministerium noch einmal separat Geld auf den Tisch gelegt. Ich glaube, wir müssen nur halt wirklich jährliche Investitionen in diese Bereiche geben und müssen das dann auch öffnen für Unternehmen, damit die einen Zugang haben. Wichtig wird natürlich auch sein, nicht nur die Rechenpower zur Verfügung zu stellen, sondern auch die Software, die Services dazu. Da wären wir wieder beim Thema Open Source. Also mir strebt schon vor, dass wir für die österreichischen Hochschulen ein gewisses Open Source Biotop schaffen, so dass man dort auch entsprechend schnell reagieren kann, im Sinne von, was sie Experimente machen, die diversen Chatbots der Universitäten, die über kurz oder lang entstehen werden, dort laufen lassen kann, dass es nicht jede Universität für sich selber erfinden muss und dann ausweicht zu Azure Clouds und wohin auch immer. Ich glaube, das muss ein Anspruch sein, den wir hier haben.
Ich glaube, du sprichst da ein wichtiges Thema an, Horst, nämlich quasi Ressourcen zu bündeln und zu zentralisieren. Weil wenn man sich überlegt, wie viel Infrastruktur und Compute Power das erfordert, macht es wenig Sinn, Einzelinitiativen zu verfolgen und hier ein paar GPUs und dort ein paar GPUs zu parken. Das sehen wir auch sehr stark auf europäischer Ebene, dass es Einzelinitiativen gibt. Aber in Summe wird es hier darauf ankommen, große Rechenzentren zu bauen und über diese einfach diese Entwicklungen voranzutreiben. Deswegen auch hier sehr stark, glaube ich, im Vordergrund das Zusammenarbeiten und Kollaborieren in Österreich und auch auf europäischer Ebene. Ansonsten, glaube ich, werden wir das infrastrukturell nicht schaffen, diese Entwicklungen mitzuhalten.
Mhm, absolut.
Ja. Was ja noch dazu kommt, ich meine, selbst wenn jetzt, weiß nicht, Azure oder Microsoft und dergleichen garantieren, dass sie Datenschutz einhalten und das in Europa rechnen, heißt es ja trotzdem, dass ich ihnen sehr, sehr viel Geld überweise, einfach um die Rechenpower zu haben und damit dieses System weiter unterfüttere. Also ich glaube, wir müssen uns da wirklich aufstellen und es wird eine Strategie brauchen, die da heißt, national natürlich etwas, damit man üben und lernen kann und dann wird es eine große europäische Infrastruktur auch brauchen, damit man dann wirklich die großen, sage ich mal, Trainingsjobs auch in Europa irgendwo rechnen kann.
Mhm, absolut, weil das Ganze ist ja eben, Sie haben es gerade gesagt, eine Geldfrage, also nur mal, damit man es ein bisschen einordnen kann, dieses vorher angesprochene, in Österreich gegründete Startup Magic, die haben mittlerweile 145 Millionen US-Dollar von Investoren erhalten. Der Großteil davon wird in den Ankauf von GPUs, wahrscheinlich von Nvidia, fließen, damit die eben ihre Large Language Models rechnen können. Wenn man jetzt an Österreich denkt und es ist nicht eine Firma, sondern vielleicht 10, 20, 50, die so GPUs verwenden wollen, da reden wir ja über wahrscheinlich Milliarden, die man ausgeben müsste, um so nationale Rechenzentren für AI aufzubauen, oder?
Ja, also von nichts kommt nichts. Und wie gesagt, man muss ja nicht alles in Österreich machen, wenn ich es jetzt europäisch bündle und die EU-Kommission auch entsprechend Geld zur Hand nimmt und die kleineren Jobs lokal rechne oder die Abfragen jetzt lokal rechne und das Training in einem großen europäischen Cluster rechne, dann ist das sicher stemmbar.
Okay. Was würden Sie da der Bundesregierung raten? Braucht einen neuen AI-Fonds, um bestimmte Entwicklungen finanzieren zu können? Und wenn ja, wie viel muss da drin sein?
Also die Höhe will ich mich jetzt nicht dazu äußern, aber und so verstehe ich auch die AI-Strategie, wo die einzelnen Ressorts auch aufgefordert werden, dort Ressourcen bereitzustellen. Jetzt müssen wir mal schauen, was da an Vorschlägen der Ressorts kommt. Und dann würde ich einmal sagen, werden wir wahrscheinlich einmal 5 rechnen müssen, um hier auf realistische Größen zu kommen. Aber, und das ist das, was mich optimistisch stimmt, wenn man dann das alles zusammensieht, dann wird man sehen, dass es eine österreichische Initiative wieder Sinn macht, das zu bündeln und nicht das Finanzministerium und Bundeswehr und das Wissenschaftsministerium machen alle extra was, sondern hier sollen wir wirklich bündeln und das zusammenführen.
Mhm. Wo könnte das entstehen? Also ich glaube, der Sepp Hochreiter an der JKU hat jetzt auch sein eigenes AI-Startup mit Unternehmern gemeinsam gegründet. Ist das dann möglicherweise der Nukleus von solchen Bestrebungen oder sind es die Universitäten oder ist es irgendwas in Wien? Wie kann das ausschauen?
Also ich glaube, darüber kann man sicher diskutieren, es wird der Musiker-Server wird der Nukleus sein. Der ist sehr stark angedockt an den Vienna Scientific Cluster, wo jetzt schon Hochleistungsrechnung durchgeführt wird, weil hier die Infrastruktur einfach schon da ist. Da gibt es die kühle Infrastruktur, die ja wirklich sehr, sehr viel ausmacht. Da gibt es auch das geschulte Personal, das solche Rechner aufsetzen und betreiben kann. Also wenn man mich fragt, würde ich raten, den Musiker auszubauen. Hat man jetzt gerade wieder, das ist ja EU-kofinanziert, ich glaube in Summe sind das jetzt so um die 200 Millionen, die da jetzt in die Hand genommen wurden, verteilt, ein Großteil in Wien, ein bisschen was in Innsbruck, weil hier eine Anbindung an Quantencomputer passiert, ein bisschen was steht auch in Linz. Und ich glaube, wenn man den sukzessive ausbaut und sich jedes Jahr ein Budget vornimmt und den ausbaut, dann kann das wirklich was Vernünftiges werden.
Okay. Eine letzte Frage noch, und zwar, wenn man so große Rechenzentren aufbaut, man liest jetzt auch vermehrt in den Medien, diese Rechenzentren, die brauchen natürlich viel, viel Energie, gerade wenn es um AI-Anwendungen gibt, ist ja enorme Rechenkraft gefragt, auch der Wasserbedarf ist sehr hoch, weil da geht es eben um die Kühlung dieser oft Fabrikhallen, großen Anlagen. Denken Sie, braucht es mehr Transparenz bei den AI-Anbietern? Sollten die am Ende auch ausweisen, was für Energie sie verwenden? Ist es Ökostrom? Ist es kein Ökostrom? Wie gehen sie mit Wasserbedarf und so weiter um? Ist das eine neue Anforderung, die AI-Anbieter künftig machen müssen?
Also ich bin ganz der Meinung, dass es natürlich Transparenz braucht, wie viel Energie hier verwendet wird, was die Auswirkungen auf die Umwelt sind. Also das fordern wir von anderen Dingen auch, warum hier nicht. Also das sollte sein. Wobei auch hier ist wieder ein bisschen meine Hoffnung in Richtung Forschung. Ich sage immer, das menschliche Gehirn braucht 20 Watt. Und ist eigentlich den AI-Anwendungen überlegen. Das heißt, wir haben hier noch Room for Improvement, auch was Chips und dergleichen betrifft, um hier einfach ein bisschen besser zu werden.
Alles klar. Ich glaube, das waren doch ganz gute Schlussworte. Vielen Dank fürs Interview und viel Erfolg mit dem frisch gegründeten AI-Beirat der Bundesregierung. Dankeschön.
Danke.
Ich sage danke für das nette Interview. Und vielleicht hören wir uns das ein oder andere Mal wieder, wenn wir dann konkrete Ergebnisse zu berichten haben.
Absolut, sehr gerne. Dankeschön.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an Geocast für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.